dass mit den heute noch so beliebten urbanen Wohnvierteln in Großstädten, in denen die Mieten teilweise astronomische Höhen erreichen können, könnte sich im Laufe der nächsten Jahre schneller erledigt haben, als manche Investoren in Immobilien heute sich überhaupt vorstellen können. Ich meine zumindest hier in Bremen, in einem der angesagteren Stadtteile, nämlich im sogenannten Viertel, Indizien dafür wahrzunehmen, dass das mit der Urbanität durchaus nicht selbstverständlich sein muss. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es hier im Viertel bei den Läden eine überraschend hohe Zahl an Leerständen gibt. Das hatte ich bei meinen letzten Besuchen hier in dieser Stadt so nicht wahrgenommen. Aber dieses Mal fällt es mir regelrecht auf, dass jetzt noch nicht die Masse an Läden, aber doch überraschend viele Läden in einem der attraktiven Stadtteile Bremens leer stehen. Woran das liegt, weiß ich nicht. Aber die Beobachtung fällt zusammen mit der Lektüre eines Interviews in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einem Interview mit Albert Wenger. Albert Wenger ist einer der Menschen, die Geld zur Verfügung stellen, wenn sich neue Firmen gründen. Und die Firma, mit der er verbunden ist, ich weiß jetzt nicht genau in welcher Funktion, ist unter anderem Investor bei Twitter. Und dieser Albert Wenger sagt, ähnlich wie das auch andere Leute tun, die so ein bisschen ihren Fühler an die Trends der Gegenwart gelegt haben und da eigentlich auch für mich argumentativ nachvollziehbar ihre Begründungen vorbringen, dass wir in einer Zeit leben, in der es Veränderungen gibt, die möglicherweise tiefgreifender sind, als es bei dem Wandel der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft der Fall war, beziehungsweise von einer Agrar- und Industriegesellschaft hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Gunter Dück sagt in seinen Vorträgen oder erzählt in seinen Vorträgen immer wieder, dass in seiner Jugend ein Großteil der Arbeitsplätze noch in der Landwirtschaft vorhanden war und die heute nahezu alle weg sind. Ich glaube, noch 2% der Bevölkerung arbeiten in der Landwirtschaft. Dann hatten wir die großen Deindustrialisierungswellen. Am intensivsten konnte man das zum Beispiel im Bergbau und im Stahlbereich wahrnehmen, im Ruhrgebiet, dem ja ein enormer Strukturwandel stattgefunden hat, hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Und im Augenblick erleben wir einen Wandel hin zu einer digitalen Gesellschaft, in der viele, viele Dinge, die in einer Dienstleistungsgesellschaft oder Industriegesellschaft noch Teil des Vermögensaufbaus sind, einfach verschwinden. Es gibt so viele Berufe, bei denen ist es so einfach vorstellbar, dass sie durch digitale Strukturen überflüssig werden. Also ein Beispiel: Kassiererin im Supermarkt wird es voraussichtlich eher in absehbarer Zeit nicht mehr geben, weil dann die Technologie so weit ist, dass man mit dem Einkaufswagen quasi an einem Computer vorbei fährt, der über Nahfeldkommunikation, RFID-Chips, in Windeseile ausgelesen hat, was in diesem Einkaufswagen alles drin ist. Und dann muss man irgendwie entweder mit Geldkarte oder sonst was einfach bezahlen. Und draußen ist man. Da wird aber keine Kassiererin mehr stehen, sondern da steht vielleicht an 10 Kassen da noch 1-2 Security-Leute, die darauf achten, dass sich da keiner von dannen macht. Also ein Beruf, überlegen wir, wie viele Kassierer und Kassiererinnen es so gibt, der wegfallen wird. Und ja, heute schon so, dass die Mitarbeiter in Supermärkten zum Beispiel nicht für die Regalpflege zuständig sind. Da kommen extra Firmen, die die Regale wieder auffüllen. Das heißt, in den Supermärkten wird es in Bezug auf Mitarbeiter leer werden. Die Supermärkte selbst werden wahrscheinlich nicht wegfallen, weil ich nicht glaube, dass jeder sich Lebensmittel liefern lassen will. Aber das ist nicht absehbar, wie das dann wirklich mal sein wird. Was auch nicht wegfallen wird, sind die Cafés. Denn ich glaube durchaus, dass der Mensch weiterhin den Drang haben wird, sich mit anderen Menschen zu vergesellschaften, sich zusammenzutun. Aber gerade diese ganzen vielen kleinen, auch inhabergeführten Designläden, die es hier gibt, die haben vielleicht eine Chance, einerseits. Andererseits könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Interessanten dieser Läden auch ins Internet verschwinden. Auch ins Internet, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass man sich dann ein Ladengeschäft schon noch weiter leistet, aber über das Internet eben ein ganz anderes Publikum erreichen kann. So wie umgekehrt ich als Nutzer des Internets über das Netz ja auch an ganz andere Ressourcen herankomme, als es früher der Fall war, zumindest viel leichter an diese Ressourcen herankomme, Beispiel Bücher. Die Zahl der Bücher, die ich englischsprachig lese, ist deutlich nach oben gegangen, was einfach daran liegt, dass sie problemlos zu bekommen sind. In meiner Jugend war das so, wenn man ein englischsprachiges Buch wollte, dann konnte das der Buchhändler zwar besorgen, man wartete dann vielleicht 2, 3, 4 Wochen, je nachdem, wo es herkam, weil das dann Verlagsbestellungen waren. Und dann kamen die Bücher auch noch so richtig aus dem Ausland, aus Amerika, aus England oder wo auch man immer sie herbestellt hat. Und heute kann man die direkt bestellen, kriegt sie dann direkt zugeschickt oder aber ja, ordert sie als E-Books, als elektronische, digitale Bücher und kann sie in dem Augenblick, in dem man sie ordert, runterladen und 30 Sekunden später mit dem Lesen beginnen. Aber spätestens hier bei Büchern zeigt sich auch die Dialektik, also die Zweiseitigkeit, die in einem Spannungsverhältnis zueinander steht, dieser Entwicklung. Auf der einen Seite werden für mich Ressourcen leichter zugänglich, also zum Beispiel englischsprachige Texte. Ich spreche zwar bewusst nicht von Büchern, weil das E-Book, ja, es wird sich vom Buch wegentwickeln. Das ist im Augenblick noch wie ein Buch gedacht, aber das wird von seiner Struktur her sich verändern. Gut, also auf der einen Seite komme ich leichter an diese Bücher heran, kann sie digital lesen, das ist wunderbar. Habe eine ganze Bibliothek in der Jackentasche, wenn der E-Book-Reader nur klein genug ist. Auf der anderen Seite fällt natürlich das direkte Anstreichen in einem Buch weg. Es gibt keine Flecken mehr, wenn man die Kaffeetasse umkippt. Anmerkungen werden getippt und nicht mehr per Hand rangeschrieben, genauso Anstreichungen. Das heißt, der Preis für diese Digitalisierung ist durchaus an der einen oder anderen Stelle ein Verlust an Körperlichkeit, ein Verlust auch an Spuren in der Vergangenheit. Wenn wir heute Bücher zur Kenntnis nehmen, dann sind das ja häufig Texte aus Zeiten, die durchaus auch schon ein bisschen vorbei sind. Also in Frankfurt zum Beispiel, wenn wir ins Goethehaus gehen, da steht die Bibliothek von Goethes Vater. Da hat man sich bemüht, die Bücher, die dort standen, wiederzubekommen. Und hat teilweise auch tatsächlich die Exemplare, die dort standen, bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. So etwas wird sich verändern. Das ist ganz klar. Also diese körperlichen Spuren werden weniger werden. Auf der anderen Seite, wie gesagt, sind die Zugänglichkeiten größer. Das Gleiche ist ja auch zum Beispiel bei Briefen der Fall. Es ist schon schön, in zum Beispiel in Paris im Musée des Lettres et Manuscrits, genau, Musée des Lettres et Manuscrits, also im Museum für Briefe und Manuskripte, solche Originale zu sehen, die die Spuren des Autors an sich tragen. Dieser Originalitätsbegriff wird sich auch verändern. Auf der anderen Seite gibt es ganz andere Veröffentlichungsmöglichkeiten, die Intellektuelle und Autoren heute nutzen können. Da gibt es durchaus auch eine Demokratisierung, die da stattfindet, weil bestimmte, ja, sagen wir mal, Durchgangspforten, die man früher durchschreiten musste, verschwunden sind. Es kann heute jeder veröffentlichen, der das will. Auch das ist ambivalent, natürlich, hat auch eine Dialektik. Auf der einen Seite besteht so die Möglichkeit, dass man vielleicht auch Autoren entdeckt, die früher eher untergegangen sind. Auf der anderen Seite muss man in der Masse dessen, was an Informationen verfügbar ist und verfügbar wird, irgendwelche Filter für sich selbst anlegen, nach denen man sich Orientierung verschafft. Das waren früher Redaktionen, das waren Verlage mit ihren Lektoraten. Und heute? Heute sind es Empfehlungssysteme. Dass Leser etwas weitergeben und man es dann liest. So etwas wie Retweets auf Twitter, also das Weitergeben eines Links an die Menschen, die die eigenen Nachrichten mitlesen. Aber hier wird eine größere Herausforderung auf den Einzelnen zukommen, die früher abgenommen wurde von Redaktionen. Ambivalent, wie alles bei einem solchen Wandel in einer Gesellschaft, der so tiefgreifend ist, wie das im digitalen Kontext nun einmal der Fall ist. Ja, und so laufe ich jetzt hier durch Straßen in Bremen mit einer Bausubstanz, die durchaus, naja, so durchaus 100 Jahre und älter ist. Es regnet nicht mehr. Den ganzen Tag hatten wir so einen ganz feinen Nieselregen. Aber jetzt sternenklar. Ich kann den Himmel sehen. Aber da ziehen auch schon wieder Wolken auf. Wahrscheinlich gibt es bald wieder Regen. Ja, und diese Häuser stammen alle aus einer anderen Zeit. Was haben wir schon für Umbauten an diesen Häusern vorgenommen, um sie immer zu aktualisieren? Also nehmen wir nur mal die Fenster. Überall gibt es heute diese Thermopane-Verglasung, Kunststoffrahmen, eine ganz andere Verglasung, als es früher mal der Fall war, viel energiesparender. Aber die Funktion ist die gleiche geblieben, es sind Fenster. An die Wände sind Stromleitungen gekommen, mittlerweile dann auch teilweise Datenleitungen. Aber die liegen meistens noch offen. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahrzehnte in den Bauten auch verändern, dass das einfach integriert wird, aufgenommen wird, wie Stromkabel auch. Die Umbauten aber, die hier an so einer Substanz wie Häusern stattfinden, sind eher eigentlich nur die Randgebiete angesichts der großen Umbauten, die innerhalb der Gesellschaft stattfinden. Im Augenblick wird tatsächlich eine neue Gesellschaft geschaffen, in der vieles, vieles neu verhandelt werden muss. Und wenn heute zum Teil der Eindruck entsteht, dass mit dem ganzen Web 2.0-Boom habe sich etwas beruhigt, dann wage ich doch die Annahme, dass sie das nicht beruhigt hat, sondern verstetigt hat und tatsächlich schon ein Stück weit Alltag geworden ist. Ich wurde dieser Tage gefragt, wie lange man wohl noch, ja, mit einer einigermaßen weitgehenden Verweigerung den digitalen Wirklichkeiten gegenüber leben kann, ohne große Nachteile daraus zu haben. Nur auf der einen Seite gibt es heute schon unterschiedliche Zugänge zur Wirklichkeit, ob man nun mit dem Internet zu tun hat oder nicht. Aber ich vermute mal, dass die Gesellschaft auch ein bisschen was auffangen wird, auch ein bisschen von der Veränderung her Rücksicht nehmen wird. Aber ich gehe davon aus, dass in 10, 15, aller spätestens 20 Jahren ganz viel, was wir heute kennen, so nicht mehr existent sein wird. Dazu gehören zu meinem Bedauern auch eine ganze Reihe an Buchläden, auch wenn ich fest davon überzeugt bin, dass die Buchläden nicht verschwinden werden, sondern dass sich gerade Nischenläden, also kleine Fachbuchhandlungen, weiterhalten werden, so wie sie ja auch die Plattenläden nicht verschwunden sind, sondern es heute die spezialisierten Vinylläden, Schallplattenläden immer noch gibt. Diejenigen, die verschwunden sind, das sind die CD-Läden, interessanterweise. Das Medium CD ist nicht sonderlich attraktiv. Die CD hat nichts zu bieten, was nicht auch zum Beispiel der Download bieten kann oder der Musikstreaming-Dienst. Deshalb ist die CD verschwunden und die wird auch verschwinden, völlig. Während die Schallplatte, also das Analoge, weiter bestehen wird. Und so wird das auch mit Büchern sein. Die werden vielen Stellen verschwinden, aber auch bleiben. Die Architektur wird sich verändern, zumindest in ihrer Funktionalität, aber auch bleiben. Interessant wird die Frage werden, wie in digitalen Zeiten erwirtschafteter Reichtum verteilt wird. Wie also quasi die Frage mit der Erwerbstätigkeit sich entwickeln wird. Denn auf der einen Seite fallen ganz viele Berufe weg, es werden sich auch neue entwickeln, aber werden überhaupt noch so viele Menschen gebraucht werden zum Arbeiten, wie es heute der Fall ist? Und da sind wir dann durchaus wieder bei Diskussionen, die heute teilweise noch etwas mühselig wirken, wie zum Beispiel Diskussionen eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das ist dann aber schon weitergehend gesellschaftlich relevant, als ich das heute abschätzen kann. Da müssen Zukunftsforscher ran. Ja, aber das sind so Gedanken, die mir kommen, wenn ich auf der einen Seite durch eine Stadt wie Bremen laufe, teilweise an überraschenden Stellen leere Geschäfte sehe und dann auf so ein Interview stoße, wie das mit Albert Wenger, das ich dann mit dem verknüpfe, was ich von Gunter Dück und auch von anderen Seiten schon gehört habe. Seit langer Zeit war das mal wieder ein Audioboom. Ja, ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere ihn kommentiert, weiterempfiehlt oder vielleicht im Blog dazu was schreibt. Ich hoffe, dass das noch weitere Audioboos in den nächsten Monaten geben wird. Denn in den letzten Monaten war es ja ein bisschen still. Und sage jetzt erst einmal so viel für jetzt, mehr dann demnächst.